Salman Rushdie, Harun und das Meer der Geschichten. Aus dem Englischen von Gisela Stege. Einstieg in den Roman, vorgelesen von Andreas Steinhöfel. Es war einmal im Lande Alif bei eine traurige Stadt, die traurigste von allen Städten, so todtraurig, dass sie sogar ihren Namen vergessen hatte. Sie stand an einem freudlosen Meer voller Wehmutfischen, die so elend schmeckten, dass die Menschen nach ihrem Genuss vor lauter Trübsinn Magenschmerzen bekamen, auch wenn der Himmel strahlend blau war. Im Norden der traurigen Stadt standen mächtige Fabriken, in denen die Traurigkeit, wie man mir sagte, produziert, verpackt und in alle Welt verschickt wurde, wo man niemals genug davon zu bekommen schien. Aus den Schornsteinen dieser mächtigen Fabriken quoll dicker schwarzer Rauch und lastete schwer wie eine Trauerbotschaft auf der Stadt. Mitten in der traurigen Stadt, hinter einer Reihe von Ruinen, die wie gebrochene Herzen aussahen, wohnte ein fröhlicher kleiner Junge namens Harun, das einzige Kind des Geschichtenerzählers Raschid Khalifa, dessen Heiterkeit überall in dieser unglücklichen Metropole berühmt war und dessen niemals versiegender Strom langer, kurzer und verschlungener Erzählungen ihm nicht einen, sondern gleich zwei Spitznamen eingetragen hatte. Für seine Bewunderer war Raschid das Genie der Fantasie, so reich an heiteren und unterhaltsamen Geschichten wie das Meer an Wehmutfischen. Seine eifersüchtigen Rivalen dagegen nannten ihn den Schah von Bla. Seiner Frau Soraya war Raschid viele Jahre lang ein so liebevoller Ehemann, wie man ihn sich nur wünschen kann. Und Harun wuchs während dieser Jahre in einem Zuhause auf, das statt von Strafen und drohenden Minen von dem unbeschwerten Lachen des Vaters und der süßen Stimme der Mutter erfüllt war, die glücklich ihre Lieder sang. Dann ging irgendetwas schief. Vielleicht hatte sich die Traurigkeit der Stadt schließlich doch noch zu den Fenstern hereingestohlen. An diesem Tag hörte Soraya auf zu singen, mitten in der Strophe, als hätte jemand einen Schalthebel umgelegt. Und Harun vermutete, dass ihnen etwas Schlimmes bevorstand. Doch niemals hätte er geahnt, wie schlimm. Da Raschid Khalifa so sehr damit beschäftigt war, Geschichten zu erfinden und zu erzählen, fiel ihm nicht auf, dass Sorayas Gesang verstummt war, und das machte vermutlich alles noch schlimmer. Doch schließlich war Raschid ständig unterwegs, ein Mann, der überall gefragt war, das Genie der Fantasie, der berühmte Schah von Bla. Und bei all den vielen Proben und Auftritten stand Raschid so oft auf der Bühne, dass er die Dinge, die in seinem Haus vorgingen, irgendwie aus den Augen verlor. Geschäftig eilte er in Stadt und Land umher, um seine Geschichten zu erzählen, während Soraya zu Hause blieb, allmählich immer finsterer dreinblickte und sogar wie Donner grollte, bis sich das Ganze schließlich in einem heftigen Gewitter entlud. Harun begleitete den Vater, wann immer es möglich war, denn dieser Mann war ein Magier, so viel stand fest. In engen Sackgassen, in denen zerlumpte Kinder und zahnlose Greise dicht gedrängt auf dem staubigen Boden kauerten, stieg er auf eine kleine, improvisierte Bühne, und wenn er mit dem Erzählen begann, blieben sogar die vielen umherstreunenden Kühe der Stadt stehen und spitzten die Ohren, während die Affen auf den Hausdächern anerkennend schnatterten und die Papageien in den Bäumen seine Stimme nachahmten. Zuweilen sah Harun in seinem Vater so etwas wie einen Jongleur, denn im Grunde bestanden Raschids Erzählungen aus vielen verschiedenen Geschichten, mit denen er kunstfertig jonglierte und die er geschickt in schwindelnd schnellem Wirbel tanzen ließ, ohne je einen Fehler zu machen. Woher kamen bloß all diese Erzählungen? Es schien, als brauche Raschid nur die Lippen zu einem breiten, roten Lächeln zu öffnen, Und schon kamen nagelneue Märchen heraus. Märchen mit Hexen, Liebesgeschichten, Prinzessinnen, bösen Onkels, dicken Tanten, schnauzbärtigen Gangstern in gelbkarierten Hosen, fantastischen Szenerien, Feiglingen, Helden, Kämpfen und einem halben Dutzend melodischer Ohrwürmer. Alles kommt irgendwoher, folgte Harun. Also können auch diese Geschichten nicht aus der leeren Luft kommen, oder? Wenn er dem Vater jedoch diese wichtigste aller Fragen stellte, kniff der Schah von Bla seine offengestanden leicht vorquellenden Augen ein wenig zusammen, tätschelte sich den Wabbelbauch, schob sich den Daumen zwischen die Lippen und machte dabei alberne Trinkgeräusche. Gluck, Harun hasste es, wenn sich der Vater so aufführte. »Nein, nein, hör auf! Woher kommen die Geschichten wirklich?« fragte er beharrlich weiter. Und Raschid ließ die Augenbrauen geheimnisvoll auf- und abtanzen und machte dazu Hexenfinger. »Aus dem großen Meer der Geschichten«, antwortete er dann. »Und wenn ich genug von dem heißen Erzählwasser getrunken habe, stehe ich so richtig unter Dampf und komme auf Touren.« Harun hielt diese Erklärung für höchst unbefriedigend. »Und wo bewahrst du das heiße Wasser auf?« erkundigte er sich schlau. »In Thermosflaschen vielleicht? Also, ich habe hier noch keine gesehen.« »Es kommt aus einem unsichtbaren Hahn, den einer von den Wasserdschinns installiert hat«, antwortete Raschid mit ernster Miene. »Man muss ein Abonnement erwerben.« »Und wie kriegt man ein Abonnement?« »Ach, weißt du«, entgegnete der Schah von Bla, »das ist zu schwierig zu erklären.« »Also«, bemerkte Harun dazu verdrossen, »einen Wasserdschinn habe ich bisher auch noch nicht gesehen.« Raschid zuckte gleichmütig die Achseln. »Den Milchmann hast du auch noch nie gesehen, weil du immer viel zu spät aufstehst. Seine Milch aber, die trinkst du trotzdem gern. Und nun hör freundlicherweise auf mit deinem ständigen Wenn und Aber und freu dich an den Geschichten, die dir gefallen.« Und damit hatte sich's. Nur dass Harun eines Tages eine Frage zu viel stellte und daraufhin die Hölle losbrach. Die Kalifas wohnten im Erdgeschoss eines kleinen Hauses mit rosa Mauern, lindgrünen Fenstern und verschnörkelten Metallgeländern an den blau gestrichenen Balkons, lauter Dinge, die es in Haruns Augen eher wie einen Kuchen als wie ein Gebäude aussehen ließen. Es war kein großartiges Haus, ganz anders als die Wolkenkratzer, in denen die Allerreichsten wohnten, aber es war auch nicht so elend wie die Behausungen der Armen. Die Armen wohnten in baufälligen Hütten aus Pappkartons und Plastikplatten, die nur durch die Verzweiflung zusammengehalten wurden. Und dann gab es natürlich die Allerärmsten, die überhaupt kein Obdach hatten, sondern auf dem Pflaster der Straßen und in Ladeneingängen schliefen und den einheimischen Gangstern sogar dafür noch Geld bezahlen mussten. Die Wahrheit war also, dass Harun sich glücklich schätzen durfte, aber das Glück hat leider die Angewohnheit, sich ohne jede Vorwarnung plötzlich davonzumachen. Soeben hat man noch einen Glücksstern, der über einen wacht, und im nächsten Moment hat er sich schon wieder verkrümelt. Die meisten Bewohner der traurigen Stadt lebten in Großfamilien, die Kinder der Armen jedoch wurden krank und hungerten, während die Kinder der Reichen sich überfraßen und um das Geld ihrer Eltern stritten. Dennoch wollte Harun wissen, warum seine Eltern nicht mehr Kinder hatten. Die einzige Antwort aber, die er von Raschid erhielt, war eigentlich gar keine richtige Antwort. »In dir, kleiner Harun Khalifa, steckt mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.« »Ja, aber was sollte denn das nun wieder heißen?« »Wir haben unsere gesamte Quote an Kindermaterial verbraucht, ganz allein, um dich zu machen«, erklärte Raschid. »Das ist alles in dich hineingepackt. Genug für mindestens 4 bis 5 Kinder. Jawohl, mein Junge, In dir steckt mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Verständliche Antworten waren nicht gerade eine Spezialität Raschid Khalifas, der niemals eine Abkürzung einschlug, wenn es einen langen, gewundenen Umweg gab. Von Soraya erhielt Harun eine verständlichere Antwort. Wir haben es wahrhaftig versucht, erklärte sie traurig. Doch dieses Kindermachen ist gar nicht so einfach. Denk doch nur an die armen Senguptas. Die Senguptas bewohnten das obere Stockwerk. Mr. Sengupta war Büroangestellter bei der City Corporation, besaß eine dünne, weinerliche Stimme und war so lattendürr und knauserig wie seine Frau Unita großzügig, wabbelig und lautstark. Da die beiden überhaupt keine Kinder hatten, widmete Unita Sengupta Harun mehr Aufmerksamkeit, als ihm eigentlich lieb war. Sie schenkte ihm Zuckerwerk, das war gut, und zerzauste ihm das Haar, das war nicht gut. Und wenn sie ihn an ihren Busen drückte, fühlte er sich zu seiner größten Beunruhigung völlig von den üppig wogenden Fleischmassen umschlossen. Mr. Sengupta ignorierte Harun und erhielt sich aber ständig mit Soraya, was Harun ganz und gar nicht passte, zumal der Kerl jedes Mal, wenn er dachte, Harun könne ihn nicht hören, zu einer ausführlichen Kritik an Raschid, dem Geschichtenerzähler, ausholte. Dein Ehemann, entschuldige, wenn ich das erwähne, begann er mit seiner dünnen, weinerlichen Stimme, steckt die Nase in die Luft und schwebt mit dem Kopf in den Wolken. Was sollen eigentlich all diese Geschichten? Das Leben ist weder ein Märchenbuch noch ein Scherzartikelladen. Immer nur Spaß machen, das führt doch zu nichts. Wozu sind Geschichten gut, die nicht einmal wahr sind? Harun, der eifrig vor dem Fenster lauschte, beschloss, nicht viel von Mr. Sengupta zu halten, wenn dieser Geschichten und Geschichtenerzähler hasste. Überhaupt nichts wollte er von diesem Kerl halten. Wozu sind Geschichten gut, die nicht einmal wahr sind? Diese wahrhaft erschreckende Frage wollte Harun nicht aus dem Kopf gehen. Dabei gab es durchaus Menschen, für die Raschids Geschichten nützlich waren. Zu jener Zeit standen schon fast die Wahlen vor der Tür, und die großen Tiere der verschiedenen politischen Parteien kamen alle zu Raschid, trugen ihr gewinnendstes Lächeln zur Schau und baten ihn, seine Geschichten nur auf ihren Parteiversammlungen zu erzählen und ja nicht auf anderen. Denn alle wussten, wenn sie Raschids magische Zunge auf ihrer Seite hatten, waren ihre Sorgen vorüber. Das, was die Politiker erzählten, glaubte ohnehin keiner, auch wenn sie sich die größte Mühe gaben, so zu tun, als sagten sie die lautere Wahrheit. Dabei war es gerade das, woran ein jeder erkannte, dass sie logen. In Raschid dagegen setzten sie vollstes Vertrauen, weil er stets eingestand, dass alles, was er ihnen erzählte, absolut unwahr und nur seiner eigenen Fantasie entsprungen sei. Deswegen brauchten die Politiker Raschid, um mit seiner Hilfe möglichst viele Wählerstimmen zu sammeln. Mit ihren glänzenden Gesichtern, dem falschen Lächeln und dicken Taschen voller Geld standen sie geduldig Schlange vor seiner Tür. Raschid brauchte sich nur welche auszusuchen. An dem Tag, da alles schief ging, geriet Harun auf dem Rückweg von der Schule in den ersten Wolkenbruch der Regenzeit. Sobald der große Regen kam, wurde das Leben in der traurigen Stadt ein wenig erträglicher. Im Meer gab es um diese Jahreszeit wohlschmeckende Butterfische, so daß die Menschen zur Abwechslung mal keine Wehmutfische zu essen brauchten, und die Luft war kühl und rein, weil der Regen den schwarzen, aus den Traurigkeitsfabriken quellenden Rauch fast ganz verschluckte. Harun Khalifa liebte das Gefühl, vom ersten Regen des Jahres bis auf die Haut durchnässt zu werden. Munter hüpfte er umher, genoss die herrlich warme Dusche und öffnete den Mund, um sich die Regentropfen auf die Zunge platschen zu lassen. Als er nach Hause kam, sah er so nass und glänzend aus wie ein Butterfisch im Wasser. Mrs. Sengupta stand auf ihrem Balkon im ersten Stock und zitterte wie Wackelpudding, und wenn es nicht geregnet hätte, wäre es Harun wohl kaum entgangen, dass sie weinte. Er ging ins Haus, wo er Raschid, den Geschichtenerzähler, entdeckte, der aussah, als hätte er den Kopf zum Fenster hinausgesteckt, denn seine Augen und Wangen waren tropfnass, seine Kleider aber knochentrocken. Soraya, Haruns Mutter, war mit Mr. Sengupta durchgebrannt. Punkt 11 Uhr vormittags hatte sie Raschid in Haruns Zimmer geschickt und ihn gebeten, nach einem fehlenden Paar Socken zu suchen. Sekunden darauf, als er noch mit Suchen beschäftigt war, Harun verstand sich gut darauf, Socken zu verlieren, hörte Raschid die Haustür zufallen und einen Augenblick später das Motorgeräusch eines Automobils auf der Gasse. Als er ins Wohnzimmer zurückkehrte, war seine Frau verschwunden, während draußen ein Taxi mit Vollgas um die Ecke bog. »Sie musste alles sorgfältig geplant haben«, sagte sich Raschid. »Die Uhr zeigte immer noch Punkt 11.« Raschid holte einen Hammer und zerschlug damit die Uhr. Dann zerschmetterte er auch noch die anderen Uhren im Haus, darunter den Wecker auf Haruns Nachttisch. Als Harun vom Verschwinden der Mutter erfuhr, fragte er den Vater sofort: »Warum musstest du meine Uhr kaputt machen?« Soraya hatte einen Brief zurückgelassen, in dem sie all die schlimmen Sachen aufzählte, die Mr. Sengupta über Raschid zu sagen pflegte. »Du interessierst dich nur für dein Vergnügen, aber ein richtiger Mann muss wissen, dass das Leben eine ernste Angelegenheit ist. Dein Kopf ist so mit Phantastereien vollgestopft, dass kein Platz mehr für Tatsachen übrig bleibt. Mr. Sengupta dagegen hat überhaupt keine Fantasie, und eben das gefällt mir an ihm besonders.« Außerdem stand da noch ein Postskriptum. »Sag Harun, dass ich ihn liebe, dass ich aber nicht anders kann. Ich muss dies jetzt ganz einfach tun.« Aus Haruns Haaren tropfte Regenwasser auf den Brief. »Was soll ich tun, mein Sohn?« flehte Raschid mitleiderregend. »Geschichten erzählen ist die einzige Arbeit, auf die ich mich verstehe.« Als er den Vater so verzweifelt sah, verlor Harun die Selbstbeherrschung und schrie: »Was hat das alles für einen Sinn? Wozu sind Geschichten gut, die nicht einmal wahr sind?« Raschid barg das Gesicht in den Händen und weinte. Am liebsten hätte Harun seine Worte zurückgenommen, sie aus den Ohren des Vaters herausgezogen und sich in den Mund zurückgestopft, aber das ging natürlich nicht. Deswegen gab er sich auch die Schuld, als bald darauf und unter Umständen, wie man sie sich peinlicher nicht ausmalen kann, etwas Unvorstellbares geschah. Raschid Khalifa, das legendäre Genie der Fantasie, der fabelhafte Schah von Bla, erhob sich im Angesicht einer riesigen Zuschauermenge, machte den Mund auf und erkannte, dass er keine Geschichten mehr erzählen konnte.